Evidenz auf die Ohren. Der Podcast für evidenzbasierte Ergotherapie.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Evidenz auf die Ohren, eurem Podcast für evidenzbasierte Praxis in der Ergotherapie. Mein Name ist Sarah Mohr und hier bei mir im digitalen Podcaststudio ist Sarah Bühler.
Hallo.
Du darfst nicht, wenn ich uns reinmoderiere, lachen in die Kamera.
Ich spreche das so mit im Kopf. Ich hätte eindeutig Evidenz auf die Ohren. Falsch, Ergo unterwegs.
Ich bin mir jedes Mal unsicher, wie der Podcast heißt. Das ist auch. Aber es ist zu spät. Wir können uns nicht mehr umbenennen. Es ist zu spät jetzt.
Ja, ist okay.
Es ist Folge 32, glaube ich. Es ist jetzt. Der Drops ist gelutscht. Sarah, wie geht's dir? Hast du eine Geschichte aus dem Alltag dabei?
Ja, verschiedene. Aus welchem Bereich magst du denn was hören?
Ich mag zuerst was, okay, da hab ich echt Wunschkonzert, erst was Lustiges, dann was Ergo-Bezogenes und dann was Schönes.
Okay, also was Lustiges, ich mache mit unserem Hund gerade Klingeltraining.
Ist das so wie Klickertraining bei Katzen?
Nee, der bellt, wenn es klingelt. Das hat mich die ganze Zeit schon gestört, aber es hat mich noch nicht so sehr gestört, dass ich gedacht, ich brauche dafür ein Training. Aber jetzt mit Baby, weil wenn er dann wirklich bellt und dann das Baby erschrickt und dann gibt es Schreierei und das ist jedes Mal einfach Stress. Also stand mein Mann vorhin vor der Tür und hat immer wieder geklingelt und ich habe den Hund in seinen Korb geschickt und wenn er dabei nicht gebellt hat, hat er ein Leckerli bekommen. Das war die letzte halbe Stunde. So, und der Nachbar von drüben kam schon und hat gesagt, ob mein Mann Hilfe braucht.
Aber weil er vor der Tür steht und klingelt.
Ja. Genau, also gleichzeitig lustig und
Nützlich. Nützlich, wenn das klappt.
Genau.
Sehr cool. Das ist ein schönes Bild.
Ja, kannst du dir vorstellen.
Sehr gut.
Ja, genau. Also, und später nach dem Podcast werden wir sehen, ob das gefruchtet hat. Weil dann üben wir das nochmal und gucken, ob das auch hängen geblieben ist. Dass man bei diesem Ton in seinen Korb geht.
Und dann gibt es ein Leckerchen, wenn man es gut gemacht hat.
Ja.
Sehr schön.
Schauen wir mal. Genau. Also, das war die erste Geschichte aus dem Alltag. Dann was Ergo-Bezogenes. Ich arbeite ja wieder ein bisschen. So ein paar Stunden die Woche und ich finde es mega entspannt, nur so ein paar KlientInnen zu haben.
Ja, das glaube ich.
Weil man sich doch nochmal anders vorbereitet. So vielleicht doch einfach ein bisschen mehr Kapazität hat. Das finde ich sehr schön. Ja, dann mache ich momentan viel Handtherapie und muss sagen, es gelingt mir immer besser, da auch einen Alltag mit einzubeziehen. Beziehungsweise hatte ich die Rückmeldung von einem Praktikanten. Dass es so alltagsbezogen wäre, auch wenn es für mich gar nicht so alltagsbezogen herkam, weil vorkam.
Ja, es hat halt seine Grenzen.
Weil wir schon auch viel Übungen machen und so, aber wir fragen immer, ne? Was geht denn im Alltag, was geht nicht? Brauchen Sie ein Hilfsmittel, wie auch immer? Genau, und ich glaube, ich bin da auf einem guten Weg.
Das heißt, der Alltagsbezug ist so über die Gespräche mit den Leuten dann quasi so. Ja, cool.
Ja.
Sehr schön. Sehr cool. Und die dritte?
Die dritte, was war denn das dritte Thema?
Eine schöne.
Schön ist momentan ein bisschen Zeit zu haben. Einfach so, ich arbeite ja deutlich weniger. Zeit zu haben, in den Garten zu gehen, das ist wirklich schön. Und da habe ich vorhin Tomaten und Gurken geerntet.
Ach, kannst du schon ernten? Meine Tomaten sind noch grün. Ach. Ich habe noch...
Nein, die der Hund nicht frisst, die kann ich ernten. Der geht abends, darf der ab und zu ein bisschen in den Garten. Und jetzt habe ich ihn dann auf der Terrasse erwischt mit 5 Tomaten, die sie da gebunkert hat.
Sehr gut. Ja. Ja, schön. Ja, Garten ist wirklich eine schöne Sache. Ich hatte ja so viel angepflanzt im Hochbeet. Ich habe es ja auch immer wieder erzählt und jetzt waren wir demnächst.
Was macht denn dein Boric?
Ja, dem Boric geht's gut. Niemand braucht sich Sorgen machen um den Boric. Aber ich hatte ja noch andere Dinge angepflanzt. Unter anderem hatte ich mir 2 Kürbispflanzen gezogen, 2 wunderschöne Kürbispflanzen. Und wir waren im letzten Woche weg, als das so heiß war. Und ich hatte die nochmal gut gegossen, dann hatte ich die auch so ein bisschen abgedeckt, dass die Erde nicht so viel austrocknet. Aber wir sind ja auf dem Balkon im vierten Stock. Da ist nichts drumherum, was viel Schatten macht. Und dann war das in dieser Zeit, wo es so heiß war vor ein paar Wochen. Und wir kamen zurück und dem Boric ging es gut. Aber, aber die Kürbispflanzen waren beide komplett vertrocknet. Und es war mich so traurig gemacht, weil ich habe, weißt du, die hatten schon Blüten. Also das war klar, ich hätte da bestimmt 4 Kürbisse rausbekommen. Auf dem Balkon, wie cool wäre das gewesen. Und die waren einfach beide komplett vertrocknet. Und ich habe echt, ich sage das jetzt im Podcast, ich musste ein bisschen weinen. Ich war wirklich traurig. Das hat mich total. Ich habe die gezogen aus dem Samen. Das war echt Arbeit über Wochen und Monate. Und dann sind die einfach innerhalb von einer Woche.
Ja.
Ärgerlich.
Ja, Body hat auch eine Zucchini-Pflanze ausgegraben. Die hatte schon eine Zucchini. Da hat sie sie komplett ausgegraben.
Ja. Man darf sich nicht so emotional attachen an Gemüse. Das ist nicht gut. ja, sehr gut. Ich habe auch nur noch eine kleine Geschichte aus dem Alltag.
Ah ja.
Und zwar eine die brauche ich dir gar nicht erzählen, weil wir haben sie gemeinsam erlebt. Aber ich wollte den Leuten, die da draußen zuhören, gerne erzählen, dass wir einen sehr schönen Teamtag hatten zum Thema Flow. Eure Praxis hat mich ja eingeladen, dass ich kommen darf zu eurem Teamtag und ein bisschen was über Flow und Flow im Team und Flow auf der Arbeit, aber auch Flow im Rahmen von Betätigungsbalance, so im Alltag, erzählen durfte. Und das war sehr schön und es gab sehr leckeres Essen. Und es ist ein sehr cooles Team und es hat wirklich viel Spaß gemacht.
Uns auch.
Und ich durfte das eine Woche später noch für eine andere Praxis machen. Ich war jetzt also sehr viel im Flow die letzten Tage. Und das Angebot steht auch noch. Wenn gerade jemand zuhört und denkt, Mensch, am Teamtag dieses Jahr, was machen wir denn? Man kann mich buchen. Und dann kommen wir gemeinsam in den Flow. Wir machen auch lustige Flow-Spiele im Team.
Ja.
Genau. Und ich habe noch eine letzte Geschichte aus dem Alltag. Ich habe noch einen Nachtrag. Zur letzten Folge, da haben wir ja mit Dilara und Alika über Feminismus gesprochen und Katrin hat mir geschrieben über Instagram und hat gefragt oder hat erzählt, dass sie oft den Mental Load und Equal Care Test macht, wenn gerade so ja Mental Load und so die Mehrbelastung von einer Person zum Beispiel im Alltag, gerade es ging ja um Haushaltstätigkeiten auch im Podcast.
Da gibt's einen Test.
Da gibt es einen Test und der ist kostenfrei im Internet verfügbar. Ich mache den Link in die Shownotes. Ich kann, also der ist so aufgebaut, das ist echt ganz cool. Das ist quasi eine Liste von Betätigungen. Die sind aufgeteilt in die Kategorien Haushalt und Wohnen, Fahren und Freizeit, Beziehungspflege. Das sind so die drei Grunddinger. Und dann gibt es noch extra Dinger, die halt nicht für alle relevant sind. Aber dann gibt es zum Beispiel noch einen Block für mit Kindern. Also geht es um Kita und Schule, Kleidung und Transport, Schlaf und Beziehung, Körper und Pflege, Geburtstage, Feste und so weiter. Und dann noch einen Block für mit pflegenden Angehörigen, was ja in der Therapie auch mal relevant sein kann. Und dann ist da immer aufgelistet, also zum Beispiel aus Haushalt und Wohnen, Betten frisch beziehen. Und dahinter kann man dann ankreuzen, gibt es zwei Ankreuzkästchen, entweder mache ich oder denke ich dran. Also bin ich im Haushalt die Person, die die Betten frisch bezieht, ja oder nein? Und bin ich auch die Person, die daran denkt, dass die Betten mal wieder frisch bezogen werden müssen, was dann der Mental Load wäre? Und dann kann man eben eins oder beide oder keins dieser Kästchen ankreuzen.
Ich mag den direkt runterladen, weil das ist was morgen fürs Team bei uns.
Ah, ja, sehr gut. Ich schicke dir nachher den Link.
Direkt machen, sonst vergesse ich das.
Ja. Also ich finde den sehr cool. Ich habe den tatsächlich auch mal, ich habe den schon ausgefüllt, mein Partner muss ihn noch ausfüllen. Ich möchte das gemeinsam reflektieren.
Was man
und ich fand es vor allem auch schön, ein großer Teil ist natürlich diese Haushalt- und Wohnenbetätigung, aber auch der Block Beziehungspflege. Also wer denkt denn zum Beispiel dran, Paartermine zu organisieren? So Date Night oder sowas. Wer denkt dran, Erinnerungen und Fotos aufzubewahren? Wer denkt dran, gemeinsame Feste zu organisieren und so. Das fand ich ganz schön. Und mit Kindern ist da natürlich nochmal ein Riesenblock, was da alles zu denken und zu machen ist. Und das kann man da ganz gut aufdrösen. Und eben nicht nur, wer macht was, sondern wer denkt auch dran, dass bestimmte Dinge gemacht werden müssen. Also wer trägt den Mental Load dabei. Genau. Link ist in den Shownotes. Kann man für sich selber, aber auch in der Therapie, glaube ich, ab und zu mal ganz gut nutzen. Und ist kostenlos als PDF. Herunterladbar. Danke an Katrin.
Ja, vielen Dank.
Gut. Wollen wir mit der Wissenschaft starten?
Ja.
Ich habe eine kleine, feine Studie heute mitgebracht. Wir hatten, glaube ich, vor ein paar Folgen gesagt, wir hatten lange nichts mehr so aus dem Psych-Bereich. Und deshalb habe ich uns mal hands-on eine Studie zum Thema Psych rausgesucht von diesem Jahr. Und die ist erschienen im skandinavischen Ergo-Journal. Und das Schöne ist ja, ich weiß gar nicht, ob ich es hier schon erzählt hatte, das skandinavische Ergo-Journal ist seit diesem Jahr, seit einem Jahr, komplett Open Access. Das heißt, ihr könnt die Studie auch auf jeden Fall nachlesen. Link zu allen Studien ist wie immer in den Shownotes. Die Studie ist ein Review. Das heißt, es wurden zu bestimmten Suchbegriffen ganz viele Studien gesucht. Dann wurden die rausgesucht, die zur Fragestellung passen. Und dann wurden die Ergebnisse zusammen ausgewertet von diesen verschiedenen Studien. Aber worum geht's denn? Es geht um Community-Based Interventions for People with Serious Mental Illness. Also gemeindenahe Interventionen für Menschen mit schweren psychiatrischen Erkrankungen. Und um so in das Thema psychiatrische Erkrankung mal reinzukommen, wollte ich mich noch ein bisschen einlesen und habe ein sehr schönes Factsheet gefunden von der DGPPN, also von der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde. Die haben ein Factsheet von letztem Jahr, Link dazu auch in den Shownotes, mit so ein bisschen Daten und Fakten zu psychischen Erkrankungen in Deutschland. Und ich fand es sehr spannend. Die sagen zum Beispiel in diesem Factsheet, dass in Deutschland jedes Jahr 27% der erwachsenen Bevölkerung von einer psychischen Erkrankung betroffen sind. 27%. Mehr als ein Viertel. Also 17,8 Millionen Menschen, wenn jemand mit so großen Zahlen was anfangen kann. Und von diesen 27% nehmen pro Jahr aber nur 18% tatsächlich Kontakt zu Behandlerinnen und Behandlern auf. Mhm. Also viele dieser 17,8 Millionen Menschen haben vielleicht eine Diagnose, haben Symptome, haben Beschwerden, nehmen aber keinen Kontakt oder nehmen keine Behandlung in irgendeiner Form auf. Die häufigste psychische Erkrankung in Deutschland ist die Angststörung, das sind 15%. Dann kommt an Stelle 2 sind die affektiven Störungen, das sind größtenteils Depressionen. Und an dritten Platz Störungen durch Alkohol- oder Medikamentenkonsum. Das sind so die drei häufigsten. Und dann stand was sehr Spannendes in diesem Factsheet. Dann stand da nämlich drin, dass diese Zahlen, diese Prozentzahlen, wie viele Leute von was betroffen sind, von einer Datenerhebung von 2011 sind.
Oh krass, also weit vor Corona.
Das ist da nicht mit drin. Und generell halt, also 14 Jahre alt. Und die sagen aber auch, also diese Zahlen, diese epidemiologischen Daten, die wurden damals, 2008 bis 2011, in einer großen Studie, da wurde eine repräsentative Stichprobe standardisiert mit einem klinisch-diagnostischen Interview befragt, um quasi zu gucken, wie viele von dieser repräsentativen Stichprobe haben welchen psychischen Erkrankungen. Und dann wurde das eben übertragen auf die Gesamtbevölkerung. Das war eine sehr aufwendige Datenerhebung und die hat man halt damals gemacht und seitdem war das einfach nicht mehr drin. Seitdem müssen wir uns auf so ein bisschen kleinere Studien mit viel unsichereren Ergebnissen verlassen. Es gibt aktuellere Daten, also zum Beispiel das Robert-Koch-Institut, das RKI erhebt, regelmäßig mit einem Mental Health Surveillance, heißt das, Daten zur psychischen Gesundheit. Die machen aber halt nur eine telefonische Befragung. Und befragen dann halt Leute telefonisch, was sie für psychische Symptome das ist. Und das ist dann halt man kann halt da nicht sagen, die Person, die ich gerade am Telefon hatte, hat eine Depression. Das kann ich halt in so einem Telefoninterview nicht rausfinden. Aber ich kriege halt so ein bisschen mehr Indikatoren für die psychische Gesundheit in der Bevölkerung. Und laut diesen Daten aus diesem Mental Health Surveillance vom RKI, da habe ich das Neueste gefunden von 2023, da lag der Anteil der Personen, deren depressive Symptome als auffällig zu bewerten sind, bei 20%.
Okay.
Also ja, auch immer noch viel. Oh. Ne? Und nur 36% der Bevölkerung bewerteten ihren psychischen Gesundheitszustand als sehr gut oder gut. Nur ein Drittel. also 2/3 haben 2022 gesagt, sie haben eher einen mittleren bis schlechten psychischen Gesundheitszustand. Das ist schon ein bisschen besorgniserregend. Mhm. Generell zählen psychische Erkrankungen in Deutschland zu den 4 wichtigsten Ursachen für den Verlust gesunder Lebensjahre. Die anderen 3 Ursachen, die dazu zählen, sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Tumorerkrankungen und muskuloskeletale Erkrankungen, also die guten alten Rückenschmerzen zum Beispiel. Menschen mit psychischen Erkrankungen haben aber zudem im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung eine um 10 Jahre verringerte Lebenserwartung. Und wenn wir über psychische Erkrankungen und Lebenserwartung sprechen, müssen wir auch über Suizid sprechen. Im Jahr 2022 haben sich etwa 10.100 Menschen das Leben genommen. Und Schätzungen zufolge, das kann man natürlich nur schätzen, aber Schätzungen zufolge lassen sich zwischen 50% und 90% der Suizide auf eine psychische Erkrankung zurückführen. Mhm. Was einfach nur mal diesen Leidensdruck klar macht und auch klar macht, wie schwer es da einfach manchmal ist, Hilfe zu bekommen. Jetzt gucken wir uns das Ganze, letzte Zahlenrunde, jetzt gucken wir uns das Ganze noch ein bisschen Ergotherapie bezogen an. In 2023 entfielen laut GKV ungefähr ein Viertel, also 24,5% der Gesamtverordnungen mit ergotherapeutischen Heilmittelleistungen auf das Indikationsgebiet psychische Störung. Also ungefähr ein Viertel der Verordnungen, die wir behandeln, sind für Menschen mit psychischen Störungen. Das ist ganz schön viel. Also gucken wir uns das an. Und natürlich macht es Sinn, dass Menschen mit psychiatrischen Erkrankungen Ergotherapie bekommen, weil so eine psychische Erkrankung geht mit Betätigungseinschränkungen einher. Mhm. So, Bumsfallera. Deshalb geht es in dieser Studie auch um psychische Erkrankungen. Und die Studie fokussiert sich so ein bisschen auf Menschen, vor allem die seit längerer Zeit mit psychischen Erkrankungen leben und vor allem auf Menschen, die mit einer Schizophrenie-Diagnose leben, also schon schwerere psychiatrische Erkrankungen. Und in dieser Studie tauchen jetzt 2 Begriffe auf, die wir kurz nochmal auseinanderdröseln. Und da werden jetzt Ergos da draußen sein, die uns auslachen, dass wir diese Begriffe auseinanderdröseln. Und da werden aber auch Ergos da draußen sein, die sagen, gut, dass es jetzt nochmal jemand erklärt. Wir sprechen über ADLs. Und ja, ich erkläre jetzt nicht, was ADLs sind, Aktivitäten des täglichen Lebens. Aber was sind BADLs und was sind IADLs?
Keine Ahnung.
Gut, dass du auch ein bisschen verunsichert guckst. Ich wusste, BADLs sind die Basic ADLs. Und IADLs sind instrumentelle ADLs. Aber ich wusste dann nicht so genau, naja. Also BADLs, Basic ADLs, sind sowas wie Toilette benutzen, essen, sich anziehen. Also wirklich die grundlegenden Dinge, die ich für meine Selbstversorgung tun muss. Aber wirklich die ganz einfachen Basisbetätigungen. IADLs, instrumentelle, das sind Betätigungen, die mehr kognitive und organisatorische Fähigkeiten brauchen. Also zum Beispiel telefonieren, Essen einkaufen, Essen kochen, mit Geld umgehen. Diese ganzen Sachen. Also immer, wenn es ein bisschen kognitiv und organisatorisch komplexer wird, sprechen wir von instrumentellen ADLs. Und Menschen mit psychiatrischen Erkrankungen brauchen häufiger Unterstützung, vor allem bei diesen instrumentellen ADLs. Sicherlich teilweise auch bei den Basic ADLs, aber vor allem bei den IADLs. Auch weil instrumentelle ADLs eher in der Gemeinde oder in sozialen Gruppen stattfinden. Oder ich habe mehr soziale Kontakte häufiger bei instrumentellen Aktivitäten. Und das können dann ja auch immer Betätigungen sein, bei denen betroffene Personen Ausgrenzung erfahren, Diskriminierung erleben, Stigmatisierung erleben und diese Betätigung dann vielleicht auch eher vermeiden. Mhm. Wir wissen, da gibt es auch Zahlen zu Menschen mit psychischen Erkrankungen, beschreiben häufiger, dass sie sich einsam fühlen, dass sie Einsamkeit erleben, dass sie wenige soziale Kontakte haben. Und dass auch, wir reden ja hier über Leute, die über Jahre schon eine Diagnose haben, dass eben auch über Jahre Unterstützungssysteme einfach wegbrechen. Mhm. Und dadurch, dass diese Unterstützungssysteme wegbrechen, erleben dann Menschen mit psychiatrischen Erkrankungen auch häufiger Dinge wie Wohnungslosigkeit, Armut oder sind häufiger gezwungen, zu Kriminalität überzugehen. Und das macht dann, ach, das ist einfach ein riesengroßer, komplizierter, nicht so schöner Lebens, eine nicht so schöne Lebenssituation, in der man sich dann da befindet. So, und um jetzt diesen Personen Handlungsfähigkeit zu ermöglichen, Selbstständigkeit zu ermöglichen, Zufriedenheit im Alltag zu ermöglichen und das auch möglichst lange aufrechtzuerhalten, macht es ja Sinn, dass Ergotherapie community-based, also gemeindenah stattfindet, nämlich genau da in der Gemeinde, wenn wir sagen, instrumentelle Aktivitäten sind ein Problem, instrumentelle Aktivitäten finden häufig in der Gemeinde statt, dann macht es doch voll Sinn, dass da auch die Ergotherapie stattfindet.
Ja.
Und jetzt wäre es doch auch schön, wenn jemand mal in einer Studie nachguckt, wie effektiv denn gemeindenahe Ergotherapie für Menschen mit psychischen Erkrankungen ist.
Mhm. Kommt aus Kanada oder war nur da veröffentlicht, die Studie? Ich weiß schon.
Ah, warte, das habe ich nicht gesagt. Weil
da muss ja Community-Based Ergotherapie dann ein größeres Ding sein, wie hier.
Warte, ich gucke nach. Also das Review wurde gemacht von Forschenden aus Australien. Aber das ist ja nur, wo das Review gemacht wurde. Mhm. Wo die einzelnen Studien herkamen, das sage ich gleich nochmal. Das habe ich hier in meinen Notizen drin stehen. Mhm. Genau, Gemeinde, ja, du meinst, weil gemeindenahe Ergotherapie in Deutschland immer auch so ein Finanzierungsproblem ist.
Genau,
deshalb. Ja, ja. Die fassen den Begriff hier ziemlich weit. Also ich glaube, es geht, man kann sich hier auch angesprochen fühlen, wenn es einfach nur darum geht, dass man einen Hausbesuch macht bei jemandem mit einer psychischen Erkrankung. Mhm. Also in dem Setting behandelt, in dem die Person lebt.
Okay. Ja.
Ja, also das kriegen wir mit Hausbesuchen, könnten wir das, was die Studie hier anspricht, abdecken. Genau, und die haben eben gesagt, naja, das wäre doch gut, wenn wir uns mal angucken, wie effektiv ist es denn, wenn wir Ergotherapie im häuslichen Umfeld dieser Leute stattfinden lassen. Und dann haben sie das mal gemacht, weil es gibt nicht nur eine Studie, die sich das anschaut, es gibt einige. Und deshalb haben sie eben gesagt, wir machen ein Review und fassen mal die Ergebnisse dieser verschiedenen Studien zusammen. Und sie haben dann bei ihrer Suche nach diesen Studien erstmal nochmal eine interessante Beobachtung gemacht. Sie haben gesagt, die meisten Studien, die sie gefunden haben, bei denen es um Menschen mit psychischen Erkrankungen ging, da ging es, fokussierte sich die Ergotherapie darauf, durch bestimmte Aktivitäten die kognitiven Symptome der Erkrankung zu beeinflussen. Mhm. Also es wird in Studien geguckt, ob die Person nach Intervention X besser sich konzentrieren kann. Mhm. Oder bessere soziale Interaktion zeigt oder so. Aber uns interessiert ja nicht, ob die Person sich besser konzentrieren kann, sondern ob die im Alltag besser zurechtkommt. Also verändert sich durch die Intervention der Alltag der Person. Und das war eben auch die Fragestellung in diesem Review. Deshalb haben sie sich Studien angeschaut oder haben nur Studien mit reingenommen, die sich die IADLs angucken, also die instrumentellen Aktivitäten des täglichen Lebens, die sich das Wohlbefinden der Person angucken und die Teilhabe in der Gemeinde verändern. Sie haben Studien reingenommen, die, wo es um Personen ging, die mussten 15 Jahre oder älter sein, also es sollte um Jugendliche und Erwachsene gehen. Die mussten irgendeine psychiatrische Diagnose definitiv haben. Innerhalb dieser Studie eine gemeindenahe Intervention oder eine Intervention im häuslichen Umfeld erhalten haben. Und es sollten in der Studie irgendwelche Aussagen getroffen worden sein über das Wohlbefinden der Person nach der Intervention. Und da haben sie 9.426 Studien gefunden.
Okay.
Und dann haben sie die aber natürlich nochmal gescreent und ein bisschen feiner gesiebt. Und dann sind sie am Ende mit 30 Studien in dieses Review gegangen. Und diese 30 Studien, jetzt kommen die Länder, von diesen 30 Studien waren 19 aus den USA.
Okay.
Zwei waren aus Australien. Und dann jeweils eine Studie aus Kanada, China, Großbritannien, Indien, Italien, Taiwan, Südafrika, den Niederlanden und Japan.
Okay, Deutschland gar nicht mit dabei.
Deutschland war nicht dabei, genau. Das waren 4 qualitative Studien, die meisten, nämlich 21, waren quantitativ und 5 Studien waren Mixed Methods, also qualitative und quantitative Elemente. Es gab Studien, die hatten nur eine teilnehmende Person, also Einzelfallstudien. Und die Studie mit den meisten Teilnehmenden hatte 244 Teilnehmende. Und so kamen sie insgesamt mit diesen 30 Studien auf 1516 Teilnehmende. Und wir springen von hier, das war jetzt genug Methodik, einmal direkt zu den Ergebnissen, weil diese Studie macht was sehr Schönes. In den Ergebnissen nehme ich, die haben ein Bild. Und es ist ein sehr einfaches Bild. Ihr könnt euch das, weil die Studie Open Access ist, auch selber angucken. Link ist in den Shownotes. Aber man kann es auch gut beschreiben. Es sind quasi drei Kästen nebeneinander, wie so ein kleines Flowchart. Man liest es von links nach rechts. Der linke Kasten ist der Input, der mittlere Kasten ist der Prozess und der rechte Kasten ist das Outcome. Man nennt das auch ein Logic Model, ein logisches Modell. Ich gebe etwas rein, dann passiert ein Prozess und dann kriege ich ein Outcome. Und sie haben quasi gesagt, okay, durch diese Studien, die wir hier gereviewt haben, können wir sagen, ich muss in der gemeindenahen Ergotherapie, in der Ergotherapie im häuslichen Setting, etwas, einen bestimmten Input geben. Ich muss bestimmte Komponenten da reingeben. Dann passiert ein therapeutischer Prozess, der bestimmten Regeln folgen sollte. Da gehen sie dann gleich drauf ein. Und dann kriege ich 5 Outcomes, die das Wohlbefinden dieser Leute verändern. Deshalb reden sie von Input, Prozess und dann Outcomes. Mhm. Und wir gucken uns jetzt mal an, was sie bei diesen drei Blöcken jeweils vorschlagen, basierend auf diesen Studien. Beim Input sagen sie, naja, es gibt quasi drei Bereiche, die wir abdecken, die die Studien in dem Review abgedeckt haben. Es gab Studien, die haben sich auf die einfachen instrumentellen Aktivitäten fokussiert. Also wo es um so Grundroutinen im Alltag ging. Das waren Interventionen, wo die Leute dabei begleitet wurden, zu organisieren, dass sie persönliche Assistenz bekommen, die zum Beispiel mit ihnen zu Terminen geht, Arzttermine oder Behördentermine oder so. Aber auch wenn die Intervention so eine Education von grundlegenden Aktivitäten war. Also wie putze ich denn zum Beispiel ein Badezimmer oder mein Badezimmer? Aber auch wie finde ich denn zum Beispiel Videos im Internet, die mir erklären, wie man ein Badezimmer putzt? Mhm. So grundlegende Sachen, Smartphone-Skills, damit ich mir einen Reminder stellen kann, um an meine Medikamente zu denken. Und diese Ergo-Klassiker von Ablaufplänen für Alltagsroutinen, also einen Wochenplan zu machen, wann sollte denn was passieren? Oder wenn es um Haushaltstätigkeiten geht, einen Monatsplan, wann muss geputzt werden? Das waren so diese einfachen IADLs, die da als Input reinkamen. Dann gab es Interventionen, die haben sich mehr auf die komplexen IADLs fokussiert, also einen Wocheneinkaufplan für mehrere Personen. Oder wie orientiere ich mich denn zum Beispiel in der Gemeinde? Wie nutze ich öffentliche Verkehrsmittel? Nutzung von Navigations-Apps, Management von Geld. Und zwar nicht nur, wie viel Kleingeld habe ich im Portemonnaie, sondern wirklich, wie führe ich denn ein Konto? Wie schließe ich denn Verträge ab? Und solche Sachen. Und dann natürlich auch Strategien für soziale Fähigkeiten. Zum Beispiel am Arbeitsplatz, Verhaltensweisen zu erarbeiten. Und der dritte Bereich, der da als Input reingeflossen ist, neben den einfachen und den komplexen IADLs, waren Freizeit-ADLs. Wie kann ich denn mehr Bewegung in meinem Alltag haben? Wie kriege ich eigentlich Zugang zu Vereinen, die mich interessieren oder zu Freundesgruppen, die ich gerne hätte? Und da waren dann eben Therapieinhalte, Sport, Arten zu finden, die einem Spaß machen, Hobbys zu finden, die einem Spaß machen oder auch regelmäßige Treffen mit Gruppen zu organisieren. Das ist der Input. Und im zweiten Kasten, im Prozess, geht es dann darum, okay, wie sollte denn jetzt die Therapie ablaufen laut diesen Studien? Diese Therapie, die im häuslichen Setting bei diesen Leuten zu Hause passiert. Und die sagen, okay, es sind 6 Punkte zu bedenken. Das erste ist, wir brauchen individuelle Ansätze, die von Zielen geleitet sind und auf Rollen ausgerichtet. Also, das ist jetzt überrascht jetzt irgendwie auch keinen. Damit die KlientInnen motiviert sind, sollten die Ziele Sinn ergeben für ihren Alltag.
Ja.
Brauchen wir jetzt nicht diskutieren. Und sie sollten idealerweise auf die Rollen ausgerichtet sein, die die Person neu ausüben möchte oder wieder ausüben möchte, also in Bezug zu den Rollen im Alltag dieser Person haben. Dann der zweite Punkt ist strukturierte Programme und Learning by Doing. Den fand ich sehr schön. Die sagen, okay, wenn es zu den individuellen Zielen von dieser Person ein passendes, strukturiertes Programm gibt, dann bitte dieses manualisierte Programm benutzen. Wenn es keins gibt, was da gerade passt, dann betonen diese Studien, wie wichtig das ist, in dieses Learning by Doing zu kommen, also direkt mit den Personen in die Umsetzung zu kommen. Mhm. Wenn es darum geht, dass ich, im Fußballverein mitspielen will und ich muss dann mit dem Bus hinfahren und das Bus hinfahren ist das Problem, dann fahren wir mit dem Bus mal diesen Weg und gucken, wie das klappt. Die nennen das, ich fand den Ausdruck sehr schön, als hier, die nennen das Hands-on Activities. Mhm. Und aus der, ich finde es so schön, weil, weil ich aus der Neuro komme und Hands-on heißt für mich immer, ich fasse die Leute an.
Okay, ja.
Und Hands-on in der Psych ist aber Hands-on, wir machen das jetzt einfach mal.
Ja. Ja, und wir haben ja auch, also wir in Deutschland haben ja gerade auch die Möglichkeit, selbst wenn wir keinen Hausbesuch haben, das über die Beratung zur Integration ins soziale Umfeld zu machen.
Mhm.
Und über die Blanco können wir jetzt, meine ich, sogar zweimal pro Quartal eine Beratung zur Integration ins soziale Umfeld machen, ja.
Das ist ja cool.
Mhm.
Das ist schon gut. Du kannst es das erste Mal benutzen, machst du Betätigungsanalyse und guckst dir so ein bisschen den Kontext und alles an. Dann erarbeitest du weiter Sachen und dann machst du zwischendrin nochmal so eine Re-Evaluation. Und dann macht
genau, ich bin jetzt sicher, ob es pro Quartal ist oder pro Blanko zweimal. Das müsste ich nochmal nachlesen.
Nochmal gucken. Mhm. Ja, also fand ich einen sehr schönen Punkt. Und sie sagen, also wenn diese Hands-on-Activities nicht möglich sind, also wenn die direkte Umsetzung der Betätigung in der Therapie nicht möglich ist, keine Ahnung, weil es eine Betätigung ist, die sehr lange dauert oder die einfach zum Beispiel nicht mit der Therapeutin oder dem Therapeuten anwesend umgesetzt werden kann, dann sollen Rollenspiele zum Einsatz kommen oder die Person eben angeregt werden, quasi Alltagsexperimente selber durchzuführen. Das ist ja ein Wort, das ich gerne mag.
Ja. Yeah.
Wir machen jetzt einfach mal ein Experiment.
Wird auch eigentlich gut angenommen, weil das so suggeriert, dass es auch schief gehen darf.
Mhm, genau, weil wir haben es ja nur mal ausprobiert und dann, jetzt haben wir gemerkt, okay, so klappt es nicht. Ist so ein bisschen wie bei den Kindern im Koop. Wir machen jetzt mal einen Plan und dann gucken wir, ob der Plan funktioniert oder nicht. Der nächste Punkt, den Sie sagen, der wichtig ist für den Prozess, ist die Beteiligung des Supportsystems. Also das Einbeziehen von den Personen, die den Alltag teilen mit den betroffenen Personen, sagen sie, ist grundlegend. Weil, wenn die positiv am Prozess beteiligt sind, dann sind die super wichtige InformationslieferantInnen so über den Alltag und was da eigentlich so los ist und was da klappt und was nicht klappt. Und die können halt super stark als Motivation wirken, wenn Dinge gemeinsam gemacht werden. Und sie sagen explizit, dass auch Peers Teil des Supportsystems sind, also andere von psychischen Erkrankungen betroffene Personen. Und deshalb kann es auch Therapieinhalt sein, den betroffenen Personen Zugang zum Beispiel zu Selbsthilfegruppen zu ermöglichen oder zu einem anderen informellen Austausch mit anderen betroffenen Personen, weil das ein wichtiger Pfeiler von diesem Supportsystem sein kann.
Und meine Erfahrung ist, man muss aber das erste Mal mitgehen oder zumindest telefonisch den Weg begleiten.
Telefonisch den Weg zur Selbsthilfegruppe begleiten?
Ja.
Ja.
Vorher anzurufen zu sagen, gehen Sie heute, wie ist denn das? Wann gehen Sie denn los? Soll ich nochmal anrufen?
Ja.
Sonst fällt es vielen tatsächlich schwer, tatsächlich loszugehen. Und bisher waren alle dann begeistert eigentlich.
Ja, ich glaube, Selbsthilfegruppen haben einen viel zu schlechten Ruf. Mhm. Die haben so dieses Klischee von, wir sitzen im Kreis und jeder erzählt, wie schlecht es ihm geht. Und ich habe also die Selbsthilfegruppen, die ich kennenlernen durfte, waren natürlich wieder Neuro-Selbsthilfegruppen, aber ist ja egal. Das waren einfach, entweder waren es super die lustigen Gruppen einfach auch, die einfach auch gerne Zeit miteinander verbracht haben.
Ja.
Oder es war wirklich ein super informativer Austausch untereinander, wo man sich gegenseitig Tipps gegeben hat und auch einfach dieses Gefühl kriegen konnte, naja, okay, ich bin, jetzt habe ich zwar nicht den perfekten Tipp für mich gefunden, aber wenigstens bin ich nicht alleine mit dem Problem.
Ja.
Leider, schade, dass das. Aber ich glaube, das Image ändert sich so ein bisschen. Oder hast du das Gefühl, das ändert sich das Image von Selbsthilfegruppen?
Kann ich nicht sagen. Also ich glaube, viele haben doch Hemmungen hinzugehen, das erste Mal.
Ja, ich glaube, ich wäre auch nervös. Man ist ja immer nervös, wenn man das erste Mal
erstmal in eine neue Gruppe geht.
Ja, voll. Spannenderweise zu diesem Thema Selbsthilfegruppen schreiben die auch hier in dem Artikel, dass es Studien gibt oder dass eine der Studien, die sie hier integriert haben in diesem Review, sogar gezeigt hat, dass die gegenseitige Unterstützung durch Peers dazu führt, dass die Personen eine größere Adhärenz an die Therapie zeigen. Also die Personen, die in Selbsthilfegruppen sind oder die sich regelmäßig mit anderen Betroffenen treffen, die nehmen zuverlässiger an Therapiesitzungen teil, die nehmen regelmäßiger ihre Medikamente, die sind eigenständiger quasi in ihrer Gesundheitskompetenz. Und da kann so ein Peer-Support ein ganz wichtiger Faktor sein. Und als letzten Punkt in dieser Kategorie schreiben sie, das fand ich ganz schön, Support, ein Support-System kann übrigens auch durch Tiere erfolgen, schreiben sie. Haustiere können auch Teil des Support-Systems sein. Und damit dann auch ein wichtiger Punkt, der in der Therapie zu bedenken ist. Dann sollte im Prozess eben diese Integration in den Alltag und in die Gemeinde verfolgt werden. Also es wird nochmal betont, die Intervention sollte idealerweise so viel wie möglich direkt im Alltag der Person stattfinden. Und ich muss die Inhalte der Intervention halt auch sehr genau abstimmen auf die Wünsche und Ziele der Person, die in ihrer Umwelt möglich sind. Genau, da kommen wir nachher nochmal so ein bisschen zu dem Punkt. Dann beschreiben einige der Studien den Einsatz von Technologien, vor allem um zum Beispiel, also um so ein, ja, Alltagsprobleme zu lösen. Also zum Beispiel wurden in den Interventionen an Smartphone-Skills gearbeitet oder es wurde geschaut, wie man bestimmte Apps oder bestimmte Homepages nutzen kann, um Informationen zu finden. Außerdem haben ein paar Studien beschrieben, dass so Virtual Reality genutzt wurde, um, wenn die Leute das Ziel hatten, mehr Bewegung in den Alltag zu integrieren. Mhm. Ja, also ein bisschen mehr, weiß nicht, ob das schon als Sport zählt, aber sich mehr zu bewegen, eben durch so ein bisschen Gamification, so ein bisschen Motivation.
Ja.
Genau, und dann schreiben sie aber auch, die Autorin, dass bei dieser Kategorie, wo es um Technologien geht, bei so einer Intervention immer zu bedenken ist, wenn ich mit einer Technologie arbeite, ist das eine Technologie, die für die Person nachher in ihrem Alltag tatsächlich zugänglich ist. Also es bringt mir herzlich wenig, wenn bei mir jemand in der Praxis irgendein fancy VR-Spiel toll findet, sich das privat aber niemals wird leisten können.
Ja.
So, das ist so ein bisschen der Punkt. Als ich das gelesen habe, habe ich laut genickt. weil ich glaube, das passiert uns relativ häufig, dass die Leute bei uns in der Praxis was sehen oder was mitbringen zum Hausbesuch, irgendein Gerät. Und die dann bewusst oder unbewusst vermittelt bekommen, dass sie sich das auch kaufen sollten. Und häufig sind so Therapiemittel, die wir haben, ja echt schweineteuer.
Ja, und viele braucht man auch nicht.
Nee.
Also es gibt doch immer einen Alltagsgegenstand, mit dem ich auch was machen kann.
Ja, ist jetzt bei VR natürlich ein bisschen schwierig.
Ja. Okay.
Also das muss ich halt vorher reflektieren, zeige ich der Person, ich weiß ja, ja, genau, so zumindest grob den finanziellen Hintergrund meiner Klientel.
Ja, welchen Sinn hat es jetzt? Es muss kein Medizinprodukt VR sein, sondern wahrscheinlich reicht auch ein normales VR-Spiel, das man sich runterladen kann.
Genau, das ist dann eben die Überlegung, okay, jetzt merke ich, Gamification bringt der Person total viel, damit die sich mehr bewegt in ihrem Alltag. Okay, dann müssen wir gemeinsam nach Alternativen gucken. Aber es kann halt nicht die Lösung sein, dass sich das gleiche System kauft, oder?
Ja.
Ne? Ja, da wär ich ganz vorsichtig. Genau. Und als letzten Punkt hier beim Prozess schreiben sie, dass viele Studien im Prozess darauf achten, dass Selbstwirksamkeit im Zentrum steht und dass kognitive Strategien entwickelt werden. Mhm. Also so alle Interventionen, die darauf abzielen, dass die Planung von diesen komplexen Betätigungen besser gelingt. Also wie zu lernen, wie schreibe ich denn strukturiert eine Einkaufsliste, dass ich auch an alles denke. Oder wie gehe ich denn mit einem bestimmten finanziellen Budget um in meinem Alltag? Also wirklich diese kognitiven Strategien, aber auch edukative Anteile. Also zum Beispiel, was ist denn gesunde Ernährung? Und die Personen, die in diesem Bereich Unterstützung erfahren haben im Prozess, haben danach auch berichtet, dass sie sich besser darin fühlen, eigenständig im Alltag dann Entscheidungen zu treffen. Gerade nach so einer Edukation kann ich dann besser entscheiden, was ich jetzt gerne essen möchte und was nicht. Und das steigert dann wieder das Selbstwirksamkeitsempfinden. Das waren so die Rahmenbedingungen, die vorschlagen oder die Inhalte, die vorschlagen für den Prozess. Und dann kommen wir zum dritten Kasten, zum Output. Also da haben sie jetzt geguckt, was haben diese Studien, alle diese 30 Studien für Ergebnisse berichtet. Also wenn ich diesen Input, diese Themen reinpacke, wenn ich den Prozess so und so strukturiere, mit welchen Outcomes kann ich denn rechnen? Was bringt denn dann diese Ergotherapie im häuslichen Umfeld? Und sie sagen, das hat dann Auswirkungen auf 5 Bereiche des Wohlbefindens. 5 Wellbeing Domains nennen sie das. Und der erste Wohlbefinden-Bereich ist die Umwelt. Und sie sagen, okay, wir müssen einerseits die Umwelt mitdenken in der Intervention, aber wir sehen eben auch in den Umwelten, wenn es den Leuten besser geht. Nämlich zum Beispiel dadurch, dass die Studienteilnehmenden mehr Transportmittel nutzen, mehr in der Gemeinde unterwegs sind, mobiler einfach sind und eben auch mehr an Gruppen teilnehmen. Sei das jetzt in einem Verein oder an Selbsthilfegruppen oder auch generell einfach an Aktivitäten in der Gemeinde. Also man sieht, dass die Leute in ihrer Gemeinde präsenter sind. Das fängt damit an, dass sie eine Begleitung haben, die mit ihnen zum Arzt geht oder zur Behörde geht, aber eben auch, dass Freizeitaktivitäten in der Gemeinde ausgeführt werden. Das ist ein Outcome, das wir sehen. Und ganz spannend haben sie beobachtet, das soziale Wohlbefinden hat sich vor allem bei den Personen gesteigert, die wirklich ganz konkret darin angeleitet und begleitet wurden, proaktiv Verabredungen mit Freundinnen und Freunden zu vereinbaren. Also wirklich als Therapieinhalt, ne, wenn so ein Bedürfnis geäußert wird, ich würde mich gern mehr mit Menschen treffen, ich hätte gern mehr Freunde, ich hätte gern mehr soziale Kontakte, dann wirklich das zum Therapieinhalt zu machen, proaktiv zu schauen, welche Gruppen gibt es denn, wie gehe ich mit denen in Kontakt, muss ich da anrufen, schreibe ich da eine Chatnachricht, wie kriege ich Kontakt mit dieser Gruppe und das in der Therapie dann auch gemeinsam zu gestalten. Und das leitet über zum nächsten Outcome des Wohlbefindens, nämlich soziale Verbundenheit. Da sehen Sie eben die Studien, die diesen Peer-Support in der Therapie thematisiert haben, da steigert sich auch das Wohlbefinden und die Zufriedenheit der Leute. Generell ging es in dem Themenkomplex so darum, welche Wege kann man denn finden, wie die Person an Gruppenaktivitäten teilnehmen kann? Und wenn dieser Weg gefunden wurde, dann sehen wir eben, das überrascht uns auch wieder alle nicht, dass sich das soziale Wohlbefinden steigert als Outcome. Es steigert sich auch das emotionale Wohlbefinden und die Resilienz. Das ist auch ein Outcome. Also wenn ich so komplexe ADLs, IADLs zu meiner Zufriedenheit umsetzen kann, dann bringt das ja auch was für mein emotionales Wohlbefinden. Ich fühle mich vielleicht selbstbewusster. Ich habe vielleicht eine größere Auswahl an Coping-Skills. Gleichzeitig reduziert sich durch diese ganzen sozialen Sachen, die wir eben besprochen haben, zumindest zeigen das ein paar Studien, das Gefühl von Einsamkeit und von alleine sein. Und dann gab es noch eine Kategorie, auf die die Studien Auswirkungen gezeigt haben, die hieß messbare Fähigkeiten. Und das fand ich sehr schön, weil in dieser Kategorie ging es wirklich darum, was können wir denn messen, was sich bei den Leuten verändert. Weil so Wohlbefinden ist gut, wenn das sich das Wohlbefinden steigert, aber es ist natürlich immer eine rein subjektive Angabe. Und wir können messen, dass die Leute mobiler sind. Also mehr Bewegung im Alltag haben, mehr Schritte machen, einen größeren Bewegungsradius, was vorher vielleicht nur einmal in der Woche von zu Hause zum Supermarkt und zurück war, wird jetzt größer, weil jetzt treffe ich mich noch im Verein, jetzt treffe ich mich da noch mit einer Freundin, jetzt fahre ich auch mal zum Shoppen in die nächste Stadt. Und das führt zu einem Gefühl von Autonomie und von Teilhabe dann. Man sieht, dass die Leute nach diesen Interventionen mehr und stabilere soziale Beziehungen haben. Also wo vielleicht am Anfang nur eine entfernte Bekannte war, habe ich jetzt 2 Freundinnen, mit denen ich mich regelmäßig treffe. Und wir sehen einen Zuwachs von Fertigkeiten, zum Beispiel beim Zubereiten von Mahlzeiten oder im Haushaltsmanagement oder was so diese ganzen Alltagsroutinen angeht. Also die IADLs, die getargetet werden, die führen dann zu einem Zuwachs von Fertigkeiten. Und das Ganze endet dann in der Kategorie persönliche Erfüllung und Bedeutsamkeit. Personen, die diesen Input und diesen Prozess erfahren haben in diesen Studien, sehen dann auch eher einen Sinn in ihrem Tun und in ihrem Leben und fühlen sich gebraucht. Das fand ich auch nochmal einen ganz spannenden Aspekt, der da leider nur so am Ende so ein bisschen angeklungen ist. Aber wenn ich mich natürlich in diese sozialen Netzwerke reinbegebe, dann bin ich ja auch in Rollen, wo ich gebraucht werde. Und dieses Gebrauchtwerden ist ja, glaube ich, was unglaublich viel mit Teilhabe zu tun hat. Genau. Dieses schöne Bild, was muss eigentlich rein in so eine Intervention, wie sollte die Intervention ablaufen und mit welchen Outcomes kann ich dann rechnen, ist aus dieser Studie herausgefallen. Und das ging jetzt alles ein bisschen fix, glaube ich. Das war jetzt.
Da habe ich nicht viel dazu zu sagen, oder?
Nee. Schöne es ist Studie. Einfach voll. Voll die schöne Studie. Es hat uns jetzt vielleicht nicht, uns ist jetzt vielleicht nicht die Kinnlade zwischendrin runtergefallen. Aber ich finde diesen Review so wichtig, weil der halt wirklich, ja, für uns Ergos ist es vielleicht Captain Obvious. Aber vielleicht nicht für die Ärztin, die sagt, naja, aber der Herr Meier braucht doch keinen Hausbesuch. Da könnte ich mit so einem Review ankommen und sagen, wäre aber voll gut, weil der Herr Meier hat die und die Erkrankung. Und es wäre, die Studie zeigt, Ergotherapie im Hausbesuch kann für den Herrn Meier total was bringen in diesen und diesen Bereichen. Ja.
Ja, ich sitze hier und kann nichts groß dazu sagen. Stimme ich zu.
Habt ihr momentan in der Praxis Leute mit psychiatrischen Erkrankungen, wo ihr einen Hausbesuch hinfahrt?
Muss ich überlegen, weil ich ja keine Hausbesuche mache. Ja, nicht viele, aber ein paar.
Ich hatte auch immer mal so ein paar und.
Ja, also ich würde sagen, jeder Therapeut hat oder jede Therapeutin hat so 3 oder 4. Ja. Also kommt hin mit den 24 oder wie viel Prozent waren es, die Ergotherapie?
Ja,
also
genau.
Kommt hin.
Ja. Ja, ich glaube, es ist. Ich habe das ein paar Mal erlebt tatsächlich, dass bevor ich in den Hausbesuch fahren durfte, also bevor wir eine Verordnung bekommen haben mit Hausbesuch, haben die Leute erstmal eine Verordnung ohne Hausbesuch bekommen und dann hat es halt mit den Terminen nicht geklappt. Ne? Dann wurde nicht abgesagt, man ist nicht gekommen und dann stellte sich raus, naja, es ging einfach an dem Tag nicht, die Person hat es an dem Tag nicht geschafft, das Bett zu verlassen oder es war irgendwas anderes gewesen und dann war das immer und immer wieder. Und dann musste immer an irgendeinem Punkt einfach ein Gespräch mit der verordneten Ärztin oder dem verordneten Arzt stattfinden, um zu sagen, ey, das macht hier keinen Sinn. Wenn die Person alle 3 Monate einmal in die Praxis kommt, kann ich es auch lassen.
Ja, ja gut, jetzt gibt es noch die Möglichkeit Teletherapie. Also das nutzen tatsächlich einige dann, dass man so auch zu Hause begleiten kann.
Ja, ja.
Wir nicht hin müssen, die nicht aus dem Haus müssen und trotzdem eigenverantwortlich dann den Kram, dass man bespricht, was steht denn heute an, so einen Tagesplan, sowas in die Richtung macht und dann sagt, okay, und jetzt, bis sie gestartet sind, bleibe ich mal dabei. So, das geht tatsächlich per Teletherapie ganz gut.
Das ist cool.
Genau, also da weiß ich, dass das bei uns in der, also dass die Teletherapie vor allem für auch PsychklientInnen genutzt wird. Ja.
Ja. Ja, das finde ich, glaube ich, eine echt coole Sache. Ich habe ja leider noch nie Teletherapie benutzt, ne? Ich kann mir gut vorstellen, dass das gerade in dem Kontext, weil das ist niedrigschwellig für die Leute, die können daran teilnehmen, wie du sagst, auch wenn ich mal nicht aus dem Haus rauskomme. Und ich kriege ja trotzdem, natürlich kriege ich nur einen begrenzten Einblick in den Alltag zu Hause, aber ich kriege einen Live-Einblick in den Alltag zu Hause.
Ja, und die lernen halt auch die Dinge dann zu tun, auch wenn niemand physisch dabei ist. Ne? Und das ist ja was dann vielleicht auch gerade über Insta oder Social Media gibt es ja häufig auch Aufräumgruppen, wo sich Leute im Live treffen, um aufzuräumen oder was zu tun.
Ja, so ein bisschen Body-Doubling,
da kann man da ja dann auch hinleiten, so ein Stück weit so, ja.
Stimmt. Das ist cool, ja. Weil du gerade gesagt hast, dass es ja dann quasi, oder wir hatten es ja vorhin auch von Betätigungen, die schwieriger sind, wenn jemand dabei ist. Oder, was glaube ich auch im Psychbereich ist, das hatte eine Klientin von mir immer mal wieder gesagt, wenn wir dann was gemacht haben, wenn ich da war, also keine Ahnung, dann war Thema Bett regelmäßig frisch beziehen. Und dann haben wir, wenn ich da war, das Bett frisch bezogen. Da hat sie mir gesagt, ja, aber wenn sie nicht da sind, mache ich es halt nicht.
Ja.
So. Und in dem Buch, warte, ich hole es kurz. Warte. In dem Buch Betätigungszentrierung in der psychosozialen Ergotherapie, ein Wegweiser für Praxis und Lehre von der lieben Nicole und der lieben Rebecca, Rebecca Lang und Nicole Kaldewey, geht es unter anderem darum, wie mache ich denn in der Psych-Betätigungsanalysen, wenn ich genau diese Situation habe, wenn ich da bin, kann die Person das machen. dann tritt das Problem nicht auf. Oder es geht um Betätigungen, die einfach in der Therapie nicht stattfinden können, weil es geht irgendwie darum, abends mit einer Freundin auf eine Party zu gehen oder so. Das kann ich halt nicht live in der Therapie. Oder es geht um intime Betätigungen, wie sich duschen oder so, wo ich jetzt, ne? So, die haben dieses Betätigungsanalyse-Kapitel in diesem Buch, ist so toll. Und das sage ich als Neurotante, die ja echt mit Psych wenig bis gar nichts am Hut hat. Weil die wirklich verschiedene Möglichkeiten aufzeigen, unter anderem zum Beispiel, dass ich dann eben mit der Person im Gespräch aufdrösele, welche Schritte gehören denn dann dazu. Und dann immer wieder in so kleine Alltagsexperimente reingehen mit der Person und dann quasi das nächste Mal wieder im Gespräch eine Betätigungsanalyse mache. Also richtig coole Alternativen, gerade für diesen Psychbereich. Große Empfehlung für dieses Buch. Genau, wollen wir noch drei Do's machen, Sarah? Drei Do's für Hausbesuche bei Menschen mit psychischen Erkrankungen in der Ergotherapie. Also
Offen sein. Wertfrei.
Sowieso immer.
Sowieso immer, ja.
Offen sein, glaube ich, auch für die Umwelt, in die ich da reingerate und das Setting und den Kontext und das wirklich ganz bewusst wahrzunehmen. Was ist denn hier überhaupt möglich und was ist nicht möglich, so wie die Person jetzt hier gerade lebt, mit den Menschen, mit der Umwelt, mit dem finanziellen Hintergrund.
Ja. Genau, also so ein Realitätsbezug, also was ist machbar, was nicht. Ein weiteres Du.
Fokus auf Betätigungen, die, ich fand diesen Hinweis eigentlich ganz schön, die wirklich auch, also wirklich diesen Rollenbezug da nochmal reinzubringen. Welche Rollen sind denn wichtig der Person? Ey, mach mal so eine gute alte Rollencheckliste. Okay, und was gehört für sie alles dazu, Schwester zu sein? So. Und dann zu den Betätigungen hinzuarbeiten und zu gucken,
was braucht es. Ja, ich finde ja immer noch Smoho bei Psych.
Du Smoho-Fan, gell?
In diesem Kontext, ja. Weil ich finde einfach auch die Volition und sowas und ja, finde ich, ist eine gute Sache, da die Moho-Assessments so im und so, also die Moho-Assessments in der Tasche zu haben und die Moho-Brille aufzuhaben.
Ja. Ja, ich glaube, das ist ein sehr gutes Du. Also Moho-Assessments bin ich ja so, durch die Moho-Assessments bin ich ja Fan von Moho geworden. Ich habe mich ja lange gewehrt gegen das Moho. Mir war das immer zu, weil ich so ein visueller Mensch bin, ich finde das Moho einfach furchtbar hässlich. Also die Visualisierung von dem Modell hat mir einfach, ich habe keinen Zugang gefunden über diese Visualisierung. Und die Assessments haben mich dann aber, die haben mich dann gekriegt. Als wir damals im Bachelor gezwungen wurden, das OFI zu machen, das Occupational Performance History Interview, die haben uns gezwungen, ja? Jetzt nur mal kurz hier, ich wollte nicht. Man musste das machen für eine Hausarbeit mit zwei Klienten, glaube ich sogar, zwei KlientInnen.
Ich weiß es nicht mehr, ja.
Und es war richtig gut.
Ja.
Das war richtig gut.
Das macht einfach Sinn.
Ja. Das hat wirklich, und das waren, ich habe das dann gemacht, bei dem einen Klienten erinnere ich mich noch sehr gut dran, das war einer, wir haben doch alle diese KlientInnen, wo wir wissen, mit denen kann ich jeden Quatsch auch mal machen, ne? So, und ich bin zu dem hingegangen und habe gesagt, hör zu, ich muss hier für die Uni diese Hausarbeit, kann ich mit dir einfach kurz dieses blöde Assessment, ist vollkommen wurscht, ne? Der war mitten im Therapieprozess, der war gar nicht der Zeitpunkt für ein Assessment, aber ich habe ihn gefragt und er war so nett und hat gesagt, ja klar. Und dann haben wir das OFI gemacht.
Und dann ging der Therapieprozess anders weiter.
Aber sowas von. Der hat dann nämlich geendet und das war gut, dass er geendet, weil das war so ein lieber Mann, ein ganz lieber Mann, aber so ein Langzeitklient, ne? Der, ich weiß nicht, wie viele Jahre in die Praxis kam, das war eine angenehme Therapie, aber wir hatten eigentlich kein Ziel mehr. Und es war aber auch im Gespräch mit ihm ganz schwierig,
das zu kommunizieren.
Ja.
Weil kommt ja immer, ist ja eine Routine.
Genau, und er kam gerne und er mochte das wirklich gerne und das war für ihn so ein wichtiger Teil seines Alltags. Der kam nicht nur, der hatte noch andere Therapien dann am selben Tag, das war genau getaktet, der hatte seinen Zeitplan da so. Das war ein ganz wichtiges, was ihm auch Stabilität gegeben hat. Und immer wenn ich im Gespräch auch nur in die Richtung ging, hat er zugemacht. Und durch dieses Assessment kam er so ins Reflektieren. Ich habe da gar nicht viel zugetan, ich habe nur diese Fragen gestellt und mir Notizen gemacht, dass er am Ende meinte, hat er mich gefragt, warum haben wir denn jetzt so viel darüber gesprochen, was ich zu Hause mache und nicht mache. Und ich sagte, ja, in der Ergotherapie geht es eigentlich darum, dass du möglichst selbstständig das alles so machen kannst und so. Und dann meinte er, ja, aber ich kann ja alles machen, was ich will. Also, ja, ich weiß. Und dann meinte er, weil das OFI 2 ist, es ist ein History-Interview, also es geht so um die Lebensgeschichte auch und wie sich die entwickelt hat. Und er hat dann, er kam tatsächlich durch das OFI zu dieser Reflexion, er kann die Sachen zwar nicht mehr so machen wie vor seiner Erkrankung, aber er kann sie machen. Und es war ihm vorher nicht zu vermitteln. Mhm. Und nur durch dieses Assessment kam er, und das hat dann, das hat noch so ein paar Wochen, vielleicht sogar noch 2-3 Monate gedauert, bis er dann aber an dem Punkt war, wo er von sich aus sagen konnte, nee, ich bin jetzt nochmal in mich gegangen und eigentlich brauche ich das hier nicht. Mhm. Und dann haben wir noch einen Kaffee getrunken und dann hatte sich
das war auch fertig, ja.
Genau, das war ja, und ab dann waren das Muho und ich dann doch ein bisschen Freunde.
Ja.
Genau, kleiner also Schlenker. Muho ist Hessen. Bitte?
Kleiner Schlenker war das.
Kleiner Schlenker, Entschuldigung.
Drittes Du. kleinschrittig vorgehen und alltags- oder so Aktivitäten, Experimente machen, die auch fehlschlagen dürfen.
Mhm.
Ja.
Sehr gut. Das ist ein sehr gutes Wort, ja. Alltagsexperimente.
Ich hätte noch ein viertes, Sachen aufschreiben. Weil ich glaube, also wenn man Sachen aufschreibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass man sie tatsächlich umsetzt.
So, dass ich mir in der Therapie quasi schon einen Plan mache, was will ich jetzt machen bis zum nächsten Mal? Oder wie meinst du
ja,
Sachen aufschreiben?
Ja, dass man tatsächlich aufschreibt, was man vorhat. Auch dann selbst zu Hause, vielleicht jeden Tag, dass man abends überlegt, was mache ich denn am nächsten Tag? Oder an dem Tag, was steht heute an? Wie ist meine Energie heute? Das ist realistisch. Man tatsächlich aufschreiben.
Ja, das ist gut. Ich glaube, ich schreibe viel zu wenig mit meinen Klienten. Ich halte Sachen, also klar, meine eigene Doku, aber sehr gut. Ich schreibe mir ja auch alles auf. Sonst vergesse ich es.
Ja.
Du auch.
Ja, vergiss das sonst. Ich aufgeschrieben ist weg.
Sehr schön. Super. Dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle einen Deckel drauf.
Ja, klingt gut.
Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
Ja.
Tschüss.